Die Polkappen schmelzen, extreme Wettersituationen häufen sich, die Meeresspiegel steigen. Das ist nicht nur eine wissenschaftliche Prognose, sondern bereits Realität. Wir Menschen hier auch in Schleswig-Holstein haben bereits bemerkt, wie sich die Natur in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Die Durchschnittstemperaturen sind auch im Land zwischen den Meeren gestiegen. Das Meer nagt öfter an der Küste als noch vor 100 Jahren. Ein weiterer Anstieg der Temperaturen muss also schnell verhindert werden. Und zu guter Letzt einigte man sich jetzt auf der Weltklimakonferenz in Paris auf einen Klimaschutzvertrag. Der muss jetzt umgesetzt werden und Schleswig-Holstein will zudem noch eine Vorreiterrolle, zumindest in Deutschland, übernehmen. In Sachen Klimaschutz ist aber nicht nur die Politik gefragt, auch jeder Einzelne von uns kann seinen Beitrag leisten. Wie? Darüber wollen wir unter anderem mit Ihnen heute Abend in unserer Sendung zur Sache diskutieren. Zu Gast hier im Studio heute mal in Flensburg sind der Umweltminister des Landes, Robert Habeck. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Der Energie- und Klimaschutzexperte Olaf Hohmeier von der Uni Flensburg.
Guten Abend.
Und der Bürgermeister der Hallig-Hooge, Matthias Piepgras.
Moin, moin.
Wie immer können auch Sie Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Nutzen Sie dafür unser Formular unter ndr.de/sh oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 08096 96 66. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich alles um den Klimaschutz und das Klima hier auch in Schleswig-Holstein. Es war in CS Ringen 14 Tage lang in Paris. Nach Verlängerung einigte man sich dann doch auf einen verbindlichen Klimavertrag, mit dem die Erderwärmung vorerst auf maximal 2 Grad begrenzt werden soll. Über die Ergebnisse von Paris berichtet Werner Eckert.
Ich schaue mich um, sehe nur positive Reaktionen, kein Widerspruch. Das Abkommen von Paris ist angenommen. Mit dem Hammerschlag war es beschlossene Sache. Laurent Fabius, der Konferenzpräsident, landete am Ende einen Überraschungscoup, ehe noch einer es richtig mitbekam. Herausragend wie seine gesamte Konferenzleitung, sagt Umweltministerin Barbara Hendricks. Keine Chance für Widerspruch.
Er hat dabei so schnell Französisch gesprochen, dass nicht sicher ist, ob die Dolmetscher mitgekommen sind.
195 Staaten und die EU haben ein Abkommen beschlossen, das ab 2020 gilt und alle einbindet. Südafrikas Chefdelegierte Joyce Diseko gratulierte für die Staatengruppe der Entwicklungsländer und beschrieb dabei die Haltung der meisten.
Der Text vor uns ist nicht perfekt, aber wir glauben, dass er ein solides Fundament darstellt, von dem aus wir alles Weitere entwickeln können. Dieses Abkommen ist ausgewogen und das Beste, das wir zu diesem Zeitpunkt haben können.
Die Staaten haben sich darauf geeinigt, alles zu tun, um die Temperaturerhöhung auf unter 2 Grad zu begrenzen, besser 1,5 Grad anzustreben. Außerdem wollen sie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht mehr Klimagase produzieren, als das Ökosystem auch wieder aufnehmen kann. Dazu braucht es den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, aber auch Alternativen. John Kerry, der US-Außenminister, macht denn auch darauf aufmerksam, dass die Politik nur den Rahmen vorgibt und nicht selbst das Problem löst.
Es wird der Erfindergeist sein, der Pioniergeist Amerikas. Es wird der entfesselte Unternehmergeist sein, weil hier 196 Staaten der Wirtschaft mit lauter Stimme sagen, da müssen wir hin.
We need to move in this direction.
Bei den Umweltverbänden mischen sich durchgängig Lob und Kritik. Martin Kaiser von Greenpeace und Jan Kowalczyk von Oxfam.
Es ist schon erstaunlich, dass in Zeiten, wo wir mit dem Syrienkrieg zu tun haben, mit Terrorismus, dass sich 195 Länder jetzt hier in Paris auf einen Klimaschutzvertrag einigen.
Das Ergebnis hier von Paris sieht zum Beispiel nicht vor, dass die schwachen Klimaschutzziele aller Länder jetzt sofort nachgebessert werden. Das müsste eigentlich jetzt passieren ab Montag.
Frankreichs Präsident François Hollande als Gast beglückwünschte die Konferenz am Ende mit bewegten Worten.
In Paris hat es wahrlich seit Jahrhunderten Revolutionen gegeben, aber das heute ist die schönste und friedlichste Revolution, die jemals vollbracht wurde.
Naja, fast 200 Staaten weltweit einigen sich auf einen Klimavertrag in Paris. Von dort berichtete Werner Eckert. Meilenstein oder Mogelpackung? Frage an den Umweltminister des Landes. Wie bewerten Sie die Ergebnisse von Paris?
Ich würde eher auf Meilenstein tippen, wobei richtig ist, dass natürlich in Wahrheit noch gar nichts passiert ist. Es ist nur Papier verabschiedet worden und die Hausaufgaben, die Arbeit, die beginnt jetzt. Aber man muss sich nochmal klar machen, vor welchem Hintergrund, dass die Verhandlungen geführt wurden. Im Moment kriegt die Weltgemeinschaft nichts hin. wir kriegen keine gemeinsame Strategie gegen Flüchtlinge hin, keine Strategie gegen den Syrienkrieg oder andere Kriege. Und das seit mehreren Jahren, ja Jahrzehnten, würde ich sagen. Und wir sind vor allem grandios gescheitert bei allen Bemühungen, in den 20 Klimakonferenzen davor sich zu einigen. Und dass da jetzt 195 Staaten zusammen sagen, so geht es, und doch durchaus ambitionierte Ziele beschreiben, das ist nicht erwartbar gewesen. Ich habe es nicht erwartet, und deswegen ist es eher ein Erfolg als ein Misserfolg. Nur die Arbeit beginnt jetzt, das ist richtig.
Professor Hohmeier, Sie arbeiten häufiger und schon seit Jahren auch in internationalen Arbeitsgruppen mit, was das Thema Klima angeht. Ja, wie bewerten Sie das Ergebnis aus Paris?
Ja, aus der Sicht der Verhandlungen, die wir über Jahrzehnte geführt haben, ist Paris ein großer Schritt nach vorne. Paris ist sozusagen das Maximum, was heute wirklich rauszuholen ist in internationalen Verhandlungen. Man muss sehen, dass sich die Amerikaner und die Chinesen unglaublich weit bewegt haben. Vor 10 Jahren wäre überhaupt kein Gedanke an ein 2-Grad-Ziel in einem Klimavertrag möglich gewesen. Die Chinesen hätten auch ein 4-Grad-Ziel verweigert. Und heute sprechen wir nicht nur von einem 2-Grad-Ziel, sondern das ist die Obergrenze. Und alle, auch Saudi-Arabien, sagen, ja, wir sollen eigentlich in Richtung 1,5 Grad schauen. Und das ist wirklich revolutionär.
Lassen Sie mich trotzdem nochmal nachfragen als Laie. Ist es dann nicht hilfreicher, dass man sich tatsächlich dann auch in solchem Rahmen auf konkrete Ziele festlegt, beispielsweise tatsächlich sagt, wir verzichten bis dann und dann auf so und so viele Tonnen fossile Energiequellen und damit auch auf Kohlendioxid?
Theoretisch haben Sie recht, aber diese Rechnung geht nicht auf, weil die Amerikaner in einer ganz prekären Situation sind. Die amerikanische Regierung ist bereit, hier ganz weit zu gehen. Das hat Obama gezeigt. Gleichzeitig ist der Kongress vollständig blockiert. Das heißt, die Amerikaner können keine Verpflichtungen in einem zu ratifizierenden Vertrag eingehen, die durch den Kongress müssen. Das würde scheitern. Deswegen muss man in diesem Vertrag die Form wählen der freiwilligen Verpflichtung. Das darf Obama machen. Er darf diesen Vertrag sogar ratifizieren, ohne das je in den Kongress zu bringen. Und das ist das Entscheidende daran. Deswegen, ja, das Wording ist schwach, aber das ist bewusst so gewählt, weil es eine juristische Konsequenz hat. Sonst würde dieser Vertrag wieder scheitern, wie Kyoto, das von den Amerikanern auch nicht ratifiziert wurde, weil der Kongress blockiert hat.
Also ich verstehe Sie jetzt richtig, dass das Besondere an diesem Vertrag ist, dass er überhaupt erstmal so zustande gekommen ist.
Ja.
Okay, und die Umsetzung kann natürlich dann haken, wenn Obama weg ist und ein anderer Präsident in den USA, ist das Fass natürlich auch wieder offen.
Ja, aber dann hat jedes einzelne Land die Möglichkeit, sozusagen so viel zu tun, wie es selbst in der Lage ist. Und die Amerikaner sind dann nicht die Blockierer, sondern sie schwimmen so gut mit, wie es die jeweilige Regierung kann. Eine Clinton-Regierung in den USA wird sicherlich die amerikanische Politik von Obama weiterverfolgen. Eine Trump-Regierung wäre natürlich sozusagen große Katastrophe.
Ja, Herr Piepgras, Sie sind Bürgermeister auf Hallig-Hooge. Und wir haben ja eben schon mal zumindest anklingen lassen, dass Klimawandel schon längst auch angekommen ist. Wenn wir in den 60er Jahren davon gesprochen haben, haben wir alle gesagt, okay, das sind ein paar linke Spinner. Heute weiß man eben, dass da schon was passiert ist. Wir haben schon eine Veränderung der Temperaturen, durch der Durchschnittstemperaturen. Wir haben eine Veränderung des Meeresspiegels. Was bedeutet jetzt so Klimaschutz konkret und auch die Folgen dieses Vertrages für Sie auf Hallig bzw. überhaupt im Wattenmeer?
Also erst einmal kann man das wirklich begrüßen. Auch bei uns sind solche Entscheidungen natürlich angekommen. Und auch als ganz normaler Bürger, glaube ich, ist es nur schwer abzuschätzen, welche große Leistung dort einfach so gemacht wurde. Für uns konkret ist es so, dass wir natürlich uns mit Umweltschutz, mit Küstenschutz, mit all diesen Klimawandel Folgen schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Es wird wahrgenommen und wir haben viele Aktivitäten auch in diesem Bereich genommen. Wir sind die Ersten, die von solchen Folgen in Schleswig-Holstein betroffen sind. Insofern ist das Bewusstsein für diese Prozesse sehr hoch, gerade für die Hallig-Menschen.
Lassen Sie mich dann nochmal nachfragen. Also auch die Leute auf der Hallig, beziehungsweise auch an der Westküste, die sind schon wirklich sensibilisiert. Für die ist Klimaschutz und Klimawandel überhaupt nicht mehr so ein theoretisches Thema allein.
Also wenn wir jetzt ganz konkret Hallig-Hooge nehmen, dann ist es, haben wir uns durch das Bekenntnis zur Biosphäre Halligen einfach dem nachhaltigen Wirtschaften schon vor 10 Jahren verpflichtet. Wir haben sehr viele Aktivitäten unternommen, um unsere Häuser energetisch zu sanieren. Wichtig in diesem Bereich, auch was jetzt, komme ich nochmal auf das Pariser Abkommen zurück, auch was ich auch gerade für aus der kleinen Teiligkeit heraussehe, die Kooperation zwischen Arm und Reich. Davon sind wir hier in Schleswig-Holstein auch ganz klar abhängig. Es sind die verschuldetsten Gemeinden Schleswig-Holsteins und wir sind vom Land natürlich auch abhängig, dass wir da unterstützt werden. Und insofern kann man so sagen, wir sind die dritte Welt auch dann in Schleswig-Holstein und davon abhängig, dass wir da diese massive Unterstützung erfahren.
Gut, Klimaschutz als politisches Ziel, Klimaschutz aber auch ganz, ganz praktisches Ziel. Das ist heute unser Thema hier in Zur Sache, heute aus dem Studio in Flensburg. NDR1 Welle Nord mit der Sendung Zur Sache. Heute dreht sich alles um das Klima und den Klimawandel und auch um die Beschlüsse aus Paris. Ja, eben diese Beschlüsse von Paris, damit soll die Erderwärmung gebremst werden und die Auswirkungen des Klimawandels, die sollen, wie gesagt, verlangsamt werden, sind aber die bisherigen schon längst zu spüren, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Und darauf haben die Experten hierzulande in den vergangenen Jahren bereits hingewiesen und man hat sich darauf einstellen müssen. Jörn Schaar berichtet.
Küstenschützer beobachten mit Sorge, dass der Klimawandel die Meeresspiegel ansteigen lässt. Deshalb gibt es in Schleswig-Holstein einen Generalplan Küstenschutz, der 100 Jahre in die Zukunft blickt und regelmäßig fortgeschrieben wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein heute geplanter Deich so ausgelegt wird, dass er auch in 100 Jahren noch das Hochwasser der Nordsee zurückhalten kann. Aktuelle Beispiele dafür sind die Klimadeiche in Büsum und auf Nordstrand, sagt der Leiter des Landesbetriebs Küstenschutz Johannes Oehlerich.
Im jüngsten Generalplan Küstenschutz von 2012 sind die Erkenntnisse hinsichtlich des Klimawandels insofern berücksichtigt, als dass erstens ein Klimazuschlag von 50 Zentimeter pro 100 Jahre für die nächsten 100 Jahre berücksichtigt wird. Das sogenannte Klimaprofil weist aber auch eine sogenannte Baureserve auf. Das heißt, wenn wir heute ein Deichprofil verwirklichen, dann sollte es nachfolgenden Generationen möglich sein, mit relativ geringem Aufwand diesen Deich zu erhöhen, sodass es möglich sein wird, Wasserspiegelerhöhungen von bis zu 1 Meter zusätzlich dann auch kehren zu können.
Und das könnte auch bitter nötig werden, denn in den letzten Jahren mussten die Deiche immer mehr erhöht werden.
Wenn man sich die Wasserstände anguckt, die man vor 30 Jahren feststellen konnte und die Wasserstände heute, dann kann man zum Beispiel an den Wattsicherungsdämmen erkennen, dass wir sie jetzt um bis zu 1 Meter erhöht haben. Vorher wurde deutlich, dass das Wasser durchaus in den vergangenen Jahren schon bei Springtide Hochwasser übergelaufen ist. Und das macht deutlich, dass ein Damm, der damals für das Mitteltide Hochwasser sicher war, heute schon überströmt wird.
Die steigenden Meeresspiegel haben zur Folge, dass die Deiche an den Küsten immer wieder verstärkt werden müssen. Doch auch das ist nicht überall möglich. Auch wenn sie nicht so zahlreich sind wie an der Ostsee, auch an der Westküste gibt es Sandstrände und auch die müssen besonders geschützt werden.
Seit etwa 40 Jahren ist für uns die Sandvorspülung das Verfahren der Wahl, um ökonomisch und ökologisch mit diesen weichen Küsten am besten zurechtzukommen. In den vergangenen Jahren haben wir verstärkt auch auf Vorstrandaufspülung zurückgegriffen, sodass wir den Sand eher in den Vorstrand geben als auf den Strand, weil wir glauben, dass dort der Schutz nachhaltiger wirkt.
Unabhängig vom Ergebnis des Klimagipfels in Paris bringt der Klimawandel also genug Arbeit für Schleswig-Holsteins Küstenschützer.
Ja, das war ein Bericht von Jörn Schaar und ja, welche Arbeit das bedeutet, der Klimawandel in Schleswig-Holstein, was das bedeutet für uns hier in Schleswig-Holstein, was wir bereits merken, was wir verändern können, darüber reden wir gleich nach dem Schleswig-Holstein-Service. Der Klimawandel und die Folgen auch für Schleswig-Holstein. Wie geht es weiter nach der Weltklimakonferenz in Paris? Unser Thema heute in Zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Zu Gast im Studio sind weiter der Umweltminister des Landes Robert Habeck, der Energie- und Klimaexperte Olaf Hohmeier von der Uni in Flensburg und der Bürgermeister der Hallig-Hooge Matthias Piepgras. Wenn Sie mögen, können Sie wie immer Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Nutzen Sie dafür das Formular unter ndr.de/sh oder rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 96 66 66. Ich bin Michael Fremter und wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Heute dreht sich bei uns alles um den Klimawandel und die Beschlüsse von Paris. Herr Piepgras, Bürgermeister von Hoge, wir haben eben gehört, eigentlich, das ist schon einiges eingetreten an Ereignissen, die durch Klimawandel, Klimaveränderungen verursacht wurden. Wie haben Sie das eigentlich so wahrgenommen, was, also ich sag mal, Anstieg des Meeresspiegels oder dass es auch mal wärmer wird, dass die Witterung sich verändert hat? Was können Sie da berichten aus Ihren Erlebnissen der vergangenen Jahre?
Also eigentlich ist es ja ein schleichender Prozess. Auch wenn wir wissen, dass wir einen Meeresspiegelanstieg bei uns haben von 4,5 Millimeter im Jahr, das nehmen sie nicht direkt wahr. Wir sind durch den Sturm Sava vor 2 Jahren, sind wir extrem aufgeweckt worden wieder und alle sind wirklich aktiv dabei, jetzt auch wirklich die Erkenntnisse, die wir haben, neu einzuflechten. Und wir sind aktiv dabei, auch jetzt ein neues Aufwartungsprogramm hoffentlich aufzulegen, dass wir uns an die Höhen, die jetzt in den nächsten 100 Jahren zu erwarten sind, auch anpassen.
Umweltminister Robert Habeck, das sind aber doch eigentlich auch Aufwarften oder Küstenschutzmaßnahmen sind ja, ist ja die Beseitigung von Symptomen, nicht der Ursache.
Das ist richtig. Das sind Anpassungsstrategien. Alles, was wir gehört haben, Sandverspülungen vor Sylt, die Deichverstärkungsmaßnahmen, die Halligprogramme, die wir auflegen. Dazu könnte ich noch eine Reihe von Maßnahmen im Binnenland nennen, die alle Geld kosten, aber die sind nicht Bekämpfung des Klimawandels, sondern Umgang mit dem Klimawandel. In der Summe an der Westküste geben wir 60 Millionen Euro jedes Jahr dafür aus. Das muss man sich mal klar machen. Und offiziell begründet mit Anpassung an den Klimawandel. Da so viel zu Donald Trump, da soll man in den Haushalt von Schleswig-Holstein gucken, dann sieht er, wie das Realität ist. Man muss aber auch sagen, 60 Millionen Euro für Kleie, Erde, Baggerfahrten. Nicht für Bildung, erneuerbare Energien, Effizienzmaßnahmen, sondern wir bewegen Erde dafür. Und wir können es uns leisten. Auch im knappen Haushalt können wir uns das noch leisten. Das können viele andere Länder auf der Welt nicht.
Also das heißt, wir müssen auf im Moment diese Anpassungsmaßnahmen vorantreiben und dafür auch Geld investieren. Aber trotz alledem muss das Ziel ja sein, noch eben den Klimawandel weiter abzubremsen.
Ja, erstmal abzubremsen, würde ich sagen. Also wenn man sich anschaut, was die letzten 20 Jahre passiert ist, nochmal Blick zurück nach Paris, nichts. Nichts. Wir wissen seit langem, die Wissenschaftler allemal, kann der Homer ja gleich aufnehmen. Ich kann mich an Studien von ihm erinnern vor 10, 15 Jahren. Die haben das alle schon vorhergesagt. Wir wissen es seit langem und die Politik hat nichts auf die Reihe gekriegt bisher. Wir sind nicht vorangekommen. Außer bei den erneuerbaren Energien, die jetzt durch tätige Mithilfe von Deutschland und Schleswig-Holstein in vielen Bereichen ökonomisch einen Punkt erreicht haben, dass jetzt tatsächlich in großer Menge billiger erneuerbarer Strom produziert wird. Aber an Effizienzmaßnahmen, also wirklich CO2-Vermeidungsmaßnahmen im Wärme, im Verkehrs, im Industriebereich haben wir in den letzten Jahren als Weltgemeinschaft wirklich versagt.
Sie sprachen es gerade an, erneuerbare Energien. Ich glaube, überhaupt, das ist ja eine dieser konkreten Maßnahmen. Was kann man machen, um das Klima zu verbessern? Ich glaube, dazu passt eine Frage einer Hörerin aus Lübeck von Frau Christiane Ucker. Die schreibt, was jetzt diese praktischen Maßnahmen angeht. Warum tut sich Politik beispielsweise immer noch so schwer, ein Tempolimit zwischen 120 und 130 auf den Autobahnen durchzusetzen? Warum qualmen die Traumschiffe immer noch? Wieso gibt es da immer noch keine Landstromanschlüsse? Und warum gibt es immer noch keinen Pfand für die To-Go-Becher?
Sie fragen mich das?
Ja. Sie sind ja ein Mensch, der...
Also das sind alles total gute Fragen und letztlich habe ich auf die ganzen Fragen nur die eine Antwort, dass Umsteuerungsprozesse immer auch Verluste bedeuten. Und in diesem Fall eben Verluste entweder von Gewohnheiten, freie Fahrt für freie Bürger, wobei ich weiß gar nicht, wo da die freie Fahrt eingeschränkt ist, wenn man konsequent, keine Ahnung, 130 wie in Dänemark fährt, ist ja immer noch frei. Also wenn Freiheit Rasen bedeutet, komischer Freiheitsbegriff. Aber na klar, es gibt neue Schilder, es gibt Gewohnheitsveränderungen und natürlich auch Einschränkungen für die Industrie. Wenn Coffee-to-go-Becher einen Pfand haben würden, dann würde man sie vielleicht weniger nehmen oder andere Produkte herstellen. So, und immer wenn es was zu verlieren gibt, gibt es Widerstände dagegen. Und Politik ist, aber, auch ja, das ist kein Geheimnis, Schlachtplatz der verschiedenen Lobbyinteressen. Im gewissen Sinne ist Klimaschutz auch eine Lobbyarbeit, in diesem Fall vielleicht für das Richtige und das Gute. Und deswegen tut sich die Politik so schwer, weil eben manchmal dummerweise nicht alle mit einer Stimme sprechen.
Ist Paris die Lobbyarbeit leichter geworden? Kriegt die Leute schneller überzeugt?
Das glaube ich. Das glaube ich ist das eigentliche Signal von Paris. Vielleicht sogar ein ökonomisches Signal, dass die ganzen großen Firmen, die in Kohle und in Öl und in Gas produzieren, einen Zaunpfahl vor den Kopf gekriegt bekommen haben, zu sagen, damit wird perspektivisch Schluss sein. Und wenn das passiert, dann werden sie das Invest ändern. Dann werden sie man weiß nicht, wer die Wahl in den USA gewinnt, aber irgendwann werden es die Demokraten wieder sein. Aber die Investitionen laufen über viele, viele, viele Jahrzehnte. Es macht möglicherweise ökonomisch keinen Sinn mehr, jetzt neue Ölfelder zu erschließen, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Und da wird sich das Kapital, die Versicherungen haben schon angefangen, Allianz hat schon angefangen, aus diesen Branchen, aus den fossilen Branchen zurückziehen. Und wenn das passiert, dann wird Politik auch nicht mehr auf der Bremse stehen, sondern den ökonomischen Prozess befördern.
Herr Professor Hohmeier, ein paar Punkte hat Robert Habeck eben angesprochen. Ich habe aber auch noch eine Hörerfrage, und zwar von Frau Friedrichs aus Bosau. Die geht auch schon auf das Thema wieder erneuerbare Energien und fragt, wieso wird Windstrom an Land in solchen Mengen derzeit erzeugt, selbst wenn es sinnvoll ist und vernünftig ist, wenn es aber keinen Speicher gibt und die Netze überlastet sind? Und die zweite Frage von Frau Bosau ist, lohnt sich eine große Windkraftanlage überhaupt? Und wie ist da die Ökobilanz? Können Sie dazu was sagen?
Ja, sicherlich. Das ist unser täglich Brot. Also zunächst einmal, wir sind im Moment auf einem Pfad beim Ausbau der Regenerativen. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir Speicher brauchen. Wir haben im Moment Größenordnung zwischen 30% und 35% regenerativen Strom im Netz. Sie können davon ausgehen, dass wir Speicher wirklich erst brauchen, wenn wir ungefähr 60% bis 80% regenerativen Strom im Netz haben. Aber vorher brauchen wir den nicht.
Herr Hohmeier, die Netze. Da muss ich einmal zwischenfragen. An dieser Stelle nämlich, wenn ich als Laie durch die Lande fahre, auch diese Windparks an der Westküste sehe und sehe, die sind bei starken Wind oder auch bei mittlerem Wind manchmal alle rausgedreht aus dem Wind, heißt das ja, da ist eine Überkapazität.
Das hat aber mit Speicher nichts zu tun, sondern das hat was mit dem Netzausbau zu tun. Deswegen wird ja die 380 kV-Trasse an der Westküste jetzt mit Hochdruck ausgebaut. Ist Schleswig-Holstein absolut vorbildlich, aber das geht nicht über Nacht. Und deswegen gibt es gewisse Verzögerungen sozusagen im Netzausbau, auch weil wir die Widerstände und die Bedenken von Bürgern ja ernst nehmen müssen. Deswegen kann man das nicht über Nacht machen. Aber es wird ausgebaut, es wird sehr gut ausgebaut und diese Stillstände werden dann verschwinden. Wir brauchen den Strom, wir können den völlig so einsetzen ohne Speicher. Speicher lohnen sich erst dann, wenn sie auch wirklich systematisch und langfristig gebraucht werden. Wenn ich jetzt dort einen Speicher bauen würde, dann würde ich den für 2 Jahre bauen und dann stände da 20 Jahre still. Und dann verbrennen sie Geld am offenen Fenster.
Gut, aber die Forderung wäre tatsächlich, diese Technologien auch weiterzuentwickeln.
Die Technologien weiterzuentwickeln ist absolut das Ding. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir sie vor allen Dingen einsetzen müssen. Und eine große Windenergieanlage lohnt sich absolut. Die haben sie in 3 Monaten energetisch amortisiert. Die läuft 25 Jahre. Das heißt, sie kriegen ihren Strom durch den Wind kostenlos die nächsten 25 Jahre, sie sagen, produziert, wenn sie einmal investiert haben. Und in 3 Monaten haben sie die Energie wieder raus, die sie da reingesetzt haben. Also es ist absolut der richtige Weg. Und wenn ihnen jemand vormachen wollte, dass sich das nicht lohnt, dann versucht er, sie zu verschaukeln.
Ja, Klima, Wetter, Umweltveränderung, das ist ein Kreislauf. Das hat eben auch Herr Piepkreis schon mal gesagt. Ein Kreislauf, der sich immer wiederholt, meist aber immer noch im Negativen. Regenwälder werden ja weiter abgeholzt, Mais als Monokultur wird weiter angebaut, Moore werden immer noch trockengelegt, da kommen wir gleich auch nochmal zu, Herr Habeck. Und Kohle und Öl werden weiterhin verbrannt. Nun hat man sich ja geeinigt in Paris. Die Staaten haben sich auf die Selbstverpflichtungen geeinigt. Da bleibt die Frage an diesem Klimavertrag, wann kann überhaupt so ein Klimavertrag Erfolg haben? Und der Klimaexperte Professor Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel ist da eher skeptisch.
Ich glaube einfach, dass die Dramatik des Klimawandels noch gar nicht richtig erkannt worden ist. Sonst würde man sich gar nicht so sehr um kurzfristige Interessen bemühen. Es geht ja letzten Endes darum, dass man ungefähr 80% der fossilen Brennstoffe, also Öl, Kohle und Erdgas in der Erde lassen muss, wenn man dann überhaupt irgendeine Chance haben will, unterhalb innerhalb dieser berühmten 2-Grad-Marke der Erderwärmung zu bleiben. Und das bedeutet einfach, dass viele Länder, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, aber auch Australien, Russland, Kanada, auch die USA, ein neues Geschäftsmodell entwickeln müssen, weil gewissermaßen ihr Vermögen dann entwertet wird. Und das ist klar, dass es da um handfeste wirtschaftliche Interessen geht. Und deswegen sind diese Klimakonferenzen in erster Linie auch Wirtschaftskonferenzen.
Ja, Wirtschaftskonferenzen meint Mujib Latif, und er findet besonders wichtig vor allen Dingen die Kontrolle von verbindlichen Klimavereinbarungen.
Ja, wichtig wäre, dass man tatsächlich alle Daten freigibt. Also man kann ja tatsächlich anhand der Verbräuche von Öl beispielsweise hochrechnen, den CO2-Ausstoß, oder anhand landwirtschaftlicher Produktion hochrechnen, was zum Beispiel Methan und so weiter rauskommt. Also man kann natürlich nicht überall mit dem Messgerät stehen, so geht es nicht, aber es muss einfach Transparenz geben, und diese Transparenz muss gewährleistet sein, damit man dann auch nicht mehr schummeln kann, weil es ist leider so, dass Länder wie China vermutlich da auch nicht so ganz ehrlich sind und vielleicht sogar mehr CO2 ausstoßen, als sie dann am Ende angeben.
Ja, soweit der Klimaexperte Mujib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Robert Habeck, da klingt natürlich doch ein bisschen mehr Skepsis heraus als eben bei uns in unserer Studiorunde. Stichwort, sind alle Länder wirklich ehrlich dann mit ihren Angaben, und wie ist das bis jetzt mit der Transparenz?
Die Skepsis teile ich, weil Klimaschutz in den letzten Jahren so ein bisschen, das zeigt ja auch das Scheitern der Konferenzen davor, als, keine Ahnung, wie ein Luxusphänomen behandelt wurde. Ja, wenn es uns gut geht, können wir auch noch Klimaschutz machen. Das habe ich sogar gelesen, als jetzt die Syrien-Flüchtlinge nach Deutschland kam, hat Andreas Breitner, mein ehemaliger Kabinettskollege und Innenminister, gesagt, jetzt bauen wir Häuser, Klimaschutz machen wir später. Das verkennt komplexeste Zusammenhänge, die eigentlich jeder erkennen müsste, dass nämlich Klimaschutz nicht ein Luxusding ist, sondern dass Menschen ihre Heimat verlieren, auch wegen Wassermangel, wegen Dürren, wegen Hunger, wegen Wüstenausbreitung. Das ist alles jetzt schon nachzulesen. Ich sage damit nicht, dass die Kriege alle Klimakriege sind, aber dass eine Sicherheitspolitik, ohne das zu berücksichtigen, in Zukunft irgendeine Chance hat, das denke ich, muss man einfach zugeben. Und die Länder werden versuchen zu schummeln, und nicht 195 Staaten werden eins zu eins das umsetzen. Wir können ja mit Deutschland anfangen. Deutschland, der große Vorreiter Deutschland, hat das Ziel, bis 2020 40% seiner CO2-Emissionen einzusparen. Das wird Deutschland nach den bisherigen Daten nicht schaffen. Was macht die Bundesregierung dagegen? Nichts. Aber das ist jetzt ja nach Paris vielleicht mal die Chance, einen neuen Aufschlag zu machen. Also wir müssen jetzt gar nicht auf noch nicht entwickelte Länder zeigen und sagen, oh, ihr haltet eure Vereinbarung nicht. Wenn wir auch die historische Vorleistung, die wir dem Klima zugemutet haben, anerkennen, dann müssen wir vorangehen, wie bei den erneuerbaren Energien, und jeder kehre vor seiner Haustür, und das sollte die Bundesregierung auch machen. Und Schleswig-Holstein selbstverständlich auch.
Herr Professor Hohmeier, Sie haben an vielen Stellen genickt. Warum?
Ja, zunächst einmal, wenn wir drauf schauen, was wir benötigen, dann ja, Mujib Latif hat insofern recht, als dass wir diese Transparenz benötigen. Aber ich glaube, wir müssen auch sehen, dass wir erheblich weiterkommen, wenn wir jetzt nicht sofort maximale Forderungen in allen Dimensionen stellen, sondern dass wir sagen, ja, wir verschärfen sozusagen auch die Transparenzregeln sukzessive, genauso wie wir die Mengenregeln sukzessive verschärfen. Und wir sollten nicht mit Steinen werfen, wenn wir so einen Konzern wie VW haben, der sagen, die Welt betuppt in gigantischem Ausmaß, und dann müssen die Chinesen herhalten und sagen, weil wir die in Verdacht haben, dass sie eventuell bei irgendeiner Statistik geschummelt haben. Also da glaube ich, ist es viel eher so, dass wir vor der eigenen Haustür kehren müssen, wie Robert Habeck sagt, und dass wir hier unsere Hausaufgaben machen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn wir das hinkriegen, dann ziehen die Chinesen auch nach. Das haben sie die letzten 10 Jahre ganz deutlich gezeigt. Die werden das Wasser eher am Hals stehen haben als der Durchschnittsdeutsche, mindestens genauso schnell wie Hallig Hooge.
Herr Habeck, in dem Zusammenhang jetzt nochmal Ehrlichkeit und vor der eigenen Haustür kehren und wirtschaftliche Interessen, das ist auch was, was Mujib Latif angesprochen hat. Ich habe eine Frage von Kai Block aus Süderlügum. Der fragt, inwieweit ist eine Veränderung weg von Öl und Kohle in Anbetracht der derzeit dauerhaft niedrigen Ölpreise eigentlich ökonomisch überhaupt erreichbar?
Erst einmal muss man sagen, dass es die bestehende Beschlusslage der Bundesregierung ist, letztlich auch Schleswig-Holsteins, bis 2050, alles vor Paris referiert jetzt, bis 2050 80% des CO2-Ausstoßes zu verringern. 80% bis 2055. Das ist in 35 Jahren quasi eine CO2-freie Gesellschaft, inklusive Verkehr und Wärme. Wenn man das in Frage stellt, das kann man machen, dann muss man aber auch ehrlich sein, und da muss man jetzt die Gesetze und die Klimaschutzziele und die Pläne ändern. Da muss man aufgeben. Da sich das aus meiner Sicht verbietet, muss man einräumen, dass man nicht vorankommt in dem Verkehrs- und in dem Wärmebereich, im Industriesektor oder zu langsam vorankommt. Und ja, der Fragesteller hat völlig recht. Natürlich helfen die billigen Preise von Benzin an den Tankstellen und für Ölheizungen da nicht besonders weiter. Jeder, der ein Haus saniert, rechnet nach, was kostet mich, keine Ahnung, eine Dreifachverglasung, wenn ich so und so viele Kilowattstunden einspare, und dann sagt man, okay, nach 10, 15, 20 Jahren habe ich es wieder raus, mache ich. Wenn es nach 65, 70 Jahren erst wieder rauskommt, dann wird das nicht machen. Insofern, wenn das halbwegs richtig ist, was wir wissen, dann sind die fossilen Energien viel zu billig. Die externen Kosten, all die Klimaschutzkosten von Hallig-Hoge bis China sind dann nicht drin im Preis. Wenn wir ein Fairness im Preis haben, dann müssen wir diese hohen Kosten, die der Welt zugemutet werden, in den Preis mit einspeisen, und dann wird es auch ökonomisch aufgehen. So haben wir eine Substitution von klimaschädlichem Verhalten. Dagegen kann man ökonomisch nicht an, ordnungsrechtlich natürlich schon, aber das ist ja nicht immer so besonders beliebt.
Klimawandel und Klimaschutz, unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Und jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik. Der Klimawandel und die Folgen auch für Schleswig-Holstein. Wie geht es weiter nach der Weltklimakonferenz in Paris? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Zu Gast im Studio sind der Umweltminister des Landes Robert Habeck, der Energie- und Klimaexperte Olaf Hohmeier von der Uni Flensburg und der Bürgermeister der Hallig-Hoge Matthias Piepgras. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen einen schönen Abend. In der 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache heute zum Thema Klimawandel und Klimaschutz. Und inzwischen haben uns einige Mails und Anrufe erreicht. Unsere Hörerin Marie-Louise Redlin aus Kiel hat angerufen und sie fragt: Klimavertrag hin oder her, mit welchen ökologischen Veränderungen müssen wir in Schleswig-Holstein noch rechnen? Wer möchte? Herr Habeck zuerst.
Das hängt davon ab, wie sich die Temperatur entwickeln wird. Wenn wir das 2-Grad-Ziel reißen weltweit, dann, das ist deswegen so relevant, weil das so ein Kipppoint ist, den man versucht zu berechnen, dann ist zappenduster, um es mal zu sagen. Dann weiß keiner, was passiert. Dann wird man einen langwierigen Prozess einleiten, wo die Polarkappen letztlich völlig wegschmelzen können. Wenn man das 2-Grad-Ziel schafft, dann wird man mit dem Anstieg des Meeresspiegels, mit den Witterungsbedingungen einigermaßen umgehen können, jedenfalls in den reicheren Ländern wie in unserem. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Wetterextreme größer werden. Die Versicherungsschäden werden zunehmen, die Sommer werden trockener oder nasser werden, aber immer sozusagen in den Extremen. Das ist das, was wir jetzt schon sehen können und worauf wir uns einstellen können. Wie schlimm es werden wird, das weiß keiner. Wir sind immer noch verglichen mit anderen Ländern eine Gunstregion. Das heißt, in Südeuropa, Spanien, Italien, Griechenland, da wird es extrem schwierig werden, Landwirtschaft zu betreiben. Wir werden auch wahrscheinlich in 50 Jahren noch ein starkes Agrarland sein, trotzdem unter erschwerten oder neuen anderen Bedingungen.
Herr Piepgras von Hoge, ja, womit rechnen Sie eigentlich, wenn das jetzt nicht, also wenn dann doch der CO2-Ausstoß so weitergeht und wenn weiter die Klimaschutzziele nicht erreicht werden oder nicht schnell erreicht werden, womit rechnen Sie, auch in Ihrer Generation oder Ihrer nachfolgenden Generation?
Auf jeden Fall mit einem Meeresspiegelanstieg von 50 Zentimetern. Das ist uns prognostiziert worden. Natürlich ist überall viel Spekulation drin, klar, aber 50 Zentimeter bedeutet für die kleinen Halligen doch extreme Herausforderung, wenn man jetzt schon sieht, Lüttmoor oder Grö, die haben in diesem Herbst schon 40 Mal an Unter gehabt. Das wird schwierig sein, insgesamt auch die Menschen dort auf den Halligen zu halten. Denn die ganzen sozioökonomischen und soziologischen Bedingungen, die werden sich auf jeden Fall wandeln.
Das heißt, wir haben dann noch ein ganz anderes Feld. Wir haben einfach ein soziopolitisches Feld auf der einen Seite und das Umweltfeld auf der anderen Seite.
Ja, das ist dann wieder eine Wechselwirkung. Wenn die Halligen aufgegeben werden würden, die sind ja Wellenbrecher vor unseren Küsten, dann wiederum müssen wir die Deiche höher machen. Also es verbietet sich aus politischen Gründen, dass die Halligen unbewohnbar werden. Also insofern, ihr seid nicht nur drittes Weltland sozusagen, wie du gerade gesagt hast, Matthias, sondern ihr seid auch der Wellenbrecher und die vorgelagerste Küstenschutzlinie, die wir haben. Das muss gehalten werden.
Dann habe ich eine Frage von Franz Schön aus Kiel. Ich glaube, Herr Hohmeier, da könnten Sie auch noch was zu sagen. Herr Schön schreibt, derzeit versuchen viele Geschäftsleute und Unternehmen mit dem Klimawandel Geld zu verdienen. Es werden CO2-Zertifikate verkauft, Autos werden durch angebliche Einsparung von Abgasen immer teurer. Kurzum, der Bürger ist ja für den Stopp der Welterwärmung. Nun wird er immer wieder von windigen Geschäftsleuten über den Tisch gezogen. Herr Hohmeier, wie ist denn das überhaupt mit diesem CO2-Handel? Das hat sich doch auch nie richtig erschlossen, dem Bürger, dass man sagt, okay, ich mache weniger Dreck, dafür gibst du mir Geld und du machst mehr Dreck.
Naja, der CO2-Handel bezieht sich ja nicht wirklich auf den Bürger, sondern bezieht sich auf die Großindustrie.
Nein, ich meine,
insofern kommt dieses Instrument beim Bürger direkt auch überhaupt nicht an, sondern hier geht es darum, dass sozusagen derjenige reduziert, bei dem es am kostengünstigsten ist. Und das macht in der Industrie jede Menge Sinn. Das Problem um CO2-Rechte handelt bisher in Europa ist, dass die Ziele nicht ambitioniert genug sind und daher der Preis sehr viel geringer ist als das, was wir bräuchten, um hier die notwendigen Signale auszulösen. Was er erreichen muss, ist, dass der Preis für CO2 so hoch ist, dass wir für die Tonne 30, 50, mittelfristig 100 Euro pro Tonne zusätzlich bezahlen müssen, dann kommen die Preise auch wieder sozusagen auf die Reihe. Das macht Sinn, aber man darf das nicht verwechseln mit anderen Dingen, wie die VW jetzt sozusagen vorgeführt hat, dass man offiziell etwas tut und das dann über eine Software hintenrum wieder aushebelt. Das sind windige Geschäfte, aber der CO2-Rechtehandel an sich ist absolut in Ordnung.
Frank Denhardt aus Lübeck schreibt uns, Paris gibt Hoffnung, doch die Vereinbarung muss mit Leben gefüllt werden. An alle Gesprächsteilnehmer die Frage, wie soll das geschehen? Herr Habeck.
Durch Gesetze und Verordnungen und wenn es ein bisschen größer ist als ein einzelnes Land, vielleicht auch durch Anhebung der Preise. Der Zertifikatehandel, von dem Olaf Hohmeier ja gesprochen hat, ist ein europäischer. Aber natürlich kann Europa oder Deutschland letztlich in kleinerem Maße auch Schleswig-Holstein vorschreiben, wie viel Energie wann, wo, wie verbraucht wird. Der Atomausstieg hat gezeigt, dass wir auch große Energiesektoren einfach abschalten können oder Ausstiegsszenarien machen können. Es bedarf nur politischen Willen. Und es ist klug gesehen, finde ich, dass Paris nicht jedem Land genau vorgeschrieben hat, wie es das zu machen hat. Das macht in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Bedingungen erfolgen. Aber dass die Länder jetzt verbindlich sagen müssen, wie es unter ihren Bedingungen erfolgen soll, das ist ja vereinbart worden. Das muss dann jetzt auch passieren. Das kann aber nur im nationalen Rahmen passieren.
Herr Habeck, ich bin da ein bisschen bei unserem Hörer Herrn Denhardt. Das hört sich immer jetzt auch wieder an, diese Absichtserklärung, das ist eine politische Verlautbarung, die Sie da geben. Die Frage, glaube ich, die unseren Hörer interessiert, die anderen auch, ist doch die, was kann Deutschland beispielsweise, wenn wir nicht global eingreifen können, was können wir hier konkret tun? Erstmal im Großen und dann auch im Kleinen.
Das Hauptproblem von Deutschland ist im Moment der CO2-Ausstoß aus den Braunkohlekraftwerken. Das hätte man konsequenter und radikaler tun können, als es die Bundesregierung gemacht hat. Man hat immer das Problem, dass die braunkohlebetreibenden Firmen im Grunde pleite sind. Sie haben zu lange an dem alten Geschäftsmodell festgehalten. RWE, also wenn Sie mal einen Tipp hören wollen, kaufen Sie keine RWE-Aktien in diesen Tagen. Dennoch hätte man natürlich politischen Willen vorausgesetzt und auch letztlich bereit, mit der Bereitschaft, die sozialen Kosten zu tragen, da energischere Schritte gehen können. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Deutschland seine eigenen CO2-Ziele wahrscheinlich nicht einhalten wird bis Ende dieses Jahrzehnts. Der Einstieg in den Verkehrs- und in den Wärmebereich funktioniert nicht und da sind der regulativen Chancen eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Gut, aber da müsste jetzt, ich komme jetzt nochmal ganz kurz auf die Braunkohle. Das heißt, Sie sagen, die Bundesregierung hat da nicht rechtzeitig und nicht ausreichend gehandelt. Da muss jetzt Gas gegeben werden.
Die Bundesregierung hatte ursprünglich den Plan, Braunkohle teurer zu machen, sodass dann die Kraftwerke rausgedrängt wurden. Sie hätten mehr bezahlen müssen. Jetzt haben sie es umgedreht gemacht und gesagt, wir zahlen dafür, dass die Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Das folgt nicht der Logik, dass da ein klimaschädlicher Preis eigentlich zu entrichten ist. Und wenn man so anfängt, wird es natürlich enorm teuer und kann Klimaschutz kaum eine Chance haben.
Herr Hohmeier.
Ja, also wenn man sich anschaut, was Deutschland tut und was es tun müsste, um auch die eigenen Ziele zu erreichen, so sieht man, dass wir gerade jetzt eine Bundesregierung haben, die den Dampf aus der Entwicklung der regenerativen massiv rausgenommen hat. Wir haben eine Geschwindigkeit gehabt beim Ausbau der regenerativen Energiequellen, die sehr gut zu den notwendigen Zielen gepasst hätte. Nun hat die Bundesregierung, statt dass sie 2/3 regenerativen Strom für 2025 sozusagen in ihre Programme schreibt, was normal passiert wäre, wenn wir so weitergemacht hätten wie in den letzten Jahren, hat sie das zurückgenommen auf 45%. Sie hat im Prinzip 10 Jahre Zeitverzögerung in das neue EEG eingebaut, was völlig kontraproduktiv ist. Wenn Sie auch auf die E-Mobilität schauen, die Robert Habeck angesprochen hat, hier wird massiv verhindert, dass die technischen Systeme, die wir brauchen, nämlich Wechselbatterie-PKWs, dass die von der deutschen Automobilindustrie realisiert werden. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, dann macht die Bundesregierung das, weil die deutsche Automobilindustrie massiven Druck ausübt. Sie will die Elektromobilität nicht haben. Da müssen wir aber ran. Und deswegen muss man sich über diese Widerstände in den nächsten Jahren hinwegsehen. Das ist die große Kraftwerkslobby und es ist die Automobilindustrie, die bei uns auf der Bremse sitzen, und das können wir uns auf Dauer so nicht weiter leisten. Das muss geändert werden.
Das heißt, Paris ist auch der moralische Zeigefinger für alle Bundespolitiker.
Ja.
Herr Piepgras.
Also meine Vorredner haben natürlich recht, und die Reduzierung ein Stückchen auf die Wirtschaftlichkeit ist aber, glaube ich, für den einzelnen Bürger ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, jeder kann etwas tun, auch in diesem Bereich, wenn er nicht auch ausschließlich auf das Ökonomische guckt, sondern es ist, wie auch erwähnt wurde, auch eine moralische Pflicht für uns, etwas zu tun. Und dann kann ich mir diese Dinge klar machen und kann auch mit meinem Stimmzettel oder wie auch immer in diese Richtung etwas beeinflussen. Dass man ganz machtlos ist, ist ja auch beim Kauf einer Glühbirne oder wie auch immer, habe ich ja auch die Möglichkeit abzustimmen.
Ich muss mal Herrn Hohmeier noch fragen. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich wirklich und ist ernsthaft schon seit Jahren. Warum soll ich mir ein Elektroauto kaufen? Und wo ist das hilfreich? Ich meine, Strom kommt ja nicht nur aus der Steckdose, der wird ja irgendwie erzeugt.
Ja, das Elektroauto macht erst dann Sinn, wenn der große Teil des Stroms grün erzeugt wird. Dann ist es aber sehr viel effizienter als jeder Verbrennungsmotor. Sie brauchen nur noch 1/3 der Energie, die Sie beim Verbrennungsmotor einsetzen. Und wenn Sie den Strom grün erzeugen, dann haben Sie auch sofort eine grüne Mobilität, also CO2-frei. Deswegen müssen wir sozusagen den CO2-freien Strom, die Regenerativen, dort massiv vorantreiben. Das ist viel einfacher, als regenerative Treibstoffe bereitzustellen. Deswegen brauchen wir die Elektromobilität. Wäre es einfach, aus Biomasse in großem Stile grüne Treibstoffe herzustellen, bräuchten wir das nicht. Aber so ist es bei uns einfach, dass wir die Möglichkeiten haben, sehr viel grünen Strom gut zu erzeugen und dann die Mobilität auch damit zu betreiben. Auch im Wärmebereich werden wir sehr viel mehr grüne Wärme sehen in Zukunft.
Herr Piepgras, Herr Dehnhardt fragt Sie direkt. Die Halligen, zumindest was die Höhe über dem Meeresspiegel angeht, sind ja die Malediven der Nordseeküste. Reicht das Klimaabkommen von Paris, um die Halligen auch mittelfristig zu retten?
Ich gehe mal davon aus, natürlich haben wir auch düstere Prognosen. Klar, aber realistisch gesehen haben wir wenn ich das einfach so sage, in den nächsten 100 Jahren mit 40 bis 50 Zentimeter Meeresspiegelanstieg zu kämpfen. Die großen Halligen werden das einigermaßen verkraften und wir müssen Anstrengungen machen, dass wir die Menschen dort auf den Warften halten können. Und das sind natürlich nicht nur das Bewegen von Erde und das Bauen neuer Häuser, sondern es sind auch Möglichkeiten zu schaffen, die attraktiv ist, dass wir auch junge Leute auf die Halligen bekommen, die dann einfach unsere Arbeit auch irgendwann weitermachen.
Herr Habeck. Ich halte das für möglich. Wir haben uns das Wattenmeer angeguckt. Das liegt ja noch mal ein bisschen tiefer als die Halligen. Das wird in Zukunft ertrinken, buchstäblich ertrinken. Das Wattenmeer ertrinkt, ein komischer Satz, aber so wird es kommen, wenn man nichts dagegen tut. Und es gibt eine Strategie, Watten 2100, zusammen mit dem Naturschutzverbänden aufgestellt, die sagen, wir werden das mal gucken und genau beobachten, aber letztlich werden wir aktiv Sediment in die Wattenmeere einbringen, damit die Watten mit dem steigenden Meeresspiegel mitwachsen. Man kann also auch Prozesse der Natur aktiv mit beeinflussen, so dass dann die Halligen, die Küste, das Wattenmeer erhalten bleiben. Das kann man noch einmal, wenn man ein Land ist, das sich das leisten kann. Ja, wir geben Geld für Sand und für Matsch aus, den wir in den Halligen ausbringen. Das muss man natürlich erstmal stemmen können. Das werden die Malediven niemals machen können.
Wir haben es heute, auch wenn ich es noch kurz erwähnen darf, wir haben ja auch heute ein Aufwachsen der Halligen. Mit jeder Überflutung bekommen wir auch Sedimente auf den Halligen. Nur leider ist es nicht ganz so stark, wie das Meer aufwächst. Und auch dort kann man durch intelligentes Handeln eventuell noch zusehen, dass man dort noch ein stärkeres Wachstum auch bekommt.
So, und jetzt habe ich mehrere Mails verlesen und wir haben aber auch noch eine Hörerin, die uns angerufen hat. Das ist Claudia Renk und die hat, glaube ich, eine Frage an Herrn Habeck.
Meine Frage ist folgende an Herrn Habeck. Wenn in Schleswig-Holstein wir in der Lage sind, bereits 100% Strom aus Windkraft herzustellen, wieso kommt das bei den Energieversorgern und den Konsumenten nicht an?
Genau habe ich die Frage nicht verstanden. Da kommt ja an, der Strom. Der Strom geht ins Netz. Über die Abschaltproblematik haben wir kurz gesprochen. Wir hätten ehrlicherweise vor 15 Jahren anfangen müssen, das Netz für diese Kapazitäten auszurüsten. Der Fehler ist vor 10, 15 Jahren gemacht worden. Wir versuchen den jetzt in diesen Jahren unter massivem Druck wieder zu heilen. Aber der Strom wird selbstverständlich eingespeist und wird entsprechend auch verbraucht. Richtig ist, dass Strom keine Farbe hat. Man sieht ihm nicht an, ob er aus dem Kohle-, Atom- oder aus einer Windkraftanlage kommt. Aber der Anteil des erneuerbaren Stroms in Schleswig-Holstein ist eben sehr, sehr hoch, dauerhaft hoch. Und wenn die Netze weiter ausgebaut werden und die Energiewende voranschreitet, dann wird Schleswig-Holstein sich dann auch sozusagen tatsächlich in realem Strom, wenn man sozusagen Strom eine Farbe geben könnte, dann grün versorgen können.
Herr Hohmeier, kurz noch.
Ja, also nur zur Information. In Nordfriesland sind wir mittlerweile so weit, dass an über 8000 Stunden im Jahr nur noch grüner Strom im Netz ist. Ganz wenige Stunden im Jahr, wo wir Flaute haben und es dunkel ist und die Biogasanlagen nicht genug Strom dort produzieren, haben wir keinen regenerativen Strom im Netz in Nordfriesland. In anderen Teilen, in Schleswig-Holstein, sind wir weit über 50% Regenerativstrom. Der Strom kommt an und das wird immer besser.
So, und nach dieser Phase, denke ich, machen wir ein bisschen Entspannung aus Kiel, ein bisschen Musik. Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz nach der Weltklimakonferenz von Paris? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Zu Gast im Studio sind der Umweltminister des Landes Robert Habeck, der Energie- und Klimaexperte Olaf Hohmeier von der Uni in Flensburg und der Bürgermeister der Hallig-Hooge Matthias Piepgras. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Michael Fronter. NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache und dem Thema Klimaschutz. Deutschland ist im internationalen Vergleich, glaubt man der Organisation German Watch, in Sachen Klimaschutz offenbar nicht so der Vorreiter. Nach der jüngsten Statistik liegt Deutschland da nur auf Platz 22. Und deswegen ist es so, dass mit dieser Vorreiterrolle Deutschland eben nicht unbedingt glänzen kann. Nun gibt es aber auch andere Ansätze, auch regionale Ansätze. Und Umweltminister Habeck hat in der vergangenen Woche ein eigenes Klimaschutzgesetz für Schleswig-Holstein vorgestellt. Robert Habeck, was bringt so ein Klimaschutzgesetz für so ein kleines Land wie Schleswig-Holstein bei einem globalen Problem?
Erst einmal ist das Gesetz quasi die vorauseilende Umsetzung dessen, was jetzt eigentlich alle Länder nach Paris machen müssten. Dann ist die Frage natürlich richtig. Schleswig-Holstein alleine wird das Weltklima nicht retten können oder ändern können. Aber es kann immer Vorbild sein. Das sind wir im Bereich der erneuerbaren Energien. Und warum sollen wir nicht auch versuchen, das im Bereich der Reduktion von CO2 und anderen Treibhausgasen zu werden? Wenn es keine Vorbilder gibt, da gibt es auch keine Nachahmer oder kann es gar keine Nachahmer geben. Und neben anderen ist der Kern des Klimaschutzgesetzes eine Strategiewende im Wärmebereich. Und das kann man gar nicht laut genug und mit einem großen Ausrufezeichen genug versehen. Bisher haben wir im Wärmebereich, wie heißt Deutschland, allein auf Gebäudesanierung gesetzt. Da sind wir viel zu langsam. Wir haben eine Sanierungsquote von eigentlich unter 1%. Das heißt, wir brauchen 100 Jahre, um alle Gebäude einmal angefasst zu haben. Und dann sind sie ja nicht bei null Emissionen. Und jetzt sagt das Gesetz was anderes. Wir gehen weg von der Einzelhaus, von der Einzelbefeuerungsanlage. Wir gehen hin zu einem systemischen Ansatz. Wir wollen große Volumina schaffen, Fernwärme, meinetwegen auch im ländlichen Bereich Nahwärmesysteme, große Speicher, die wir aus verschiedenen erneuerbaren Quellen dann einspeisen. Das heißt, wir gucken, wir geben zu, wir werden immer Wärme brauchen und die soll dann aber auch gerne erneuerbar sein, so ähnlich wie im Strombereich. Und wir haben uns an Skandinavien vor allem an Dänemark orientiert. Dänemark hat ja nun ähnlich gutes oder schlechtes Wetter wie Schleswig-Holstein. Dort gibt es 65% Fernwärmenetze und 50% erneuerbare Wärme. Also die Kilowattstunden Wärme, die da verbraucht werden, kommt zur Hälfte schon aus erneuerbaren Quellen.
So, wenn wir das aber jetzt hier in Schleswig-Holstein
haben. Da sind wir bei 10 oder bei 12, in Deutschland bei 9. Warum sollen wir das nicht so hinkriegen wie Dänemark? Es gibt keinen Grund. Und das leitet das Gesetz jetzt ein.
Ja, bleibt trotzdem die Frage zum Schluss. Was kostet der Spaß und wie soll es finanziert werden?
Die Wärmewende kann nur in den Kommunen passieren. Da muss man bei jeder Kommune einzeln gucken. Einige werden den Bürgersteig gerade aufgebuttelt haben, weil sie die Wasserleitung meinetwegen neu gemacht haben. Die werden noch ein bisschen warten. Andere werden das sehr günstig hinbekommen können. Es gibt Förderprogramme aus Berlin. Wir haben ein Beratungstool aufgelegt, die Kommunen zu beraten. Klar kostet es was, wie immer bei den erneuerbaren Energien als Anfangsinvestition. Aber dann kann sich, weil die erneuerbare Wärme ja auch häufig über Solar oder über Wind erzeugt werden kann, das auch sehr schnell wieder rechnen. Und genau diese Rechnung muss jede Kommune nach ihren Bedingungen jetzt einzeln machen. Und dann wird es auch was mit der Wärmewende in Schleswig-Holstein.
Herr Hohmeier, wie bewerten Sie ein solches Gesetz und wo sind die Grenzen für ein regionales Gesetz?
Also zunächst einmal setzt der Bund natürlich die allgemeinen Regeln, aber es ist absolut hilfreich, auf der regionalen Ebene voranzugehen. Und hier setzt Schleswig-Holstein sicherlich Maßstäbe. Wie weit es Sinn macht, sozusagen sehr dem dänischen Beispiel zu folgen, wie weit man in der Fläche auch Nahwärme realisiert oder ob es dann einen bestimmten Punkt gibt, wo das System sozusagen übergeht, die Wärmedichte ist zu gering, um noch Leitungen zu verlegen, aber Stromleitungen haben wir sowieso und grünen Strom machen wir auch. Und wir nehmen elektrische Wärmepumpen, um dann sozusagen regenerative Wärme bereitzustellen. Das wird man sehen müssen, das entscheidet sich letztendlich auch ökonomisch. Aber die Randbedingungen dafür zu schaffen, sind schon mal sehr wichtig. Wir sehen sogar, dass es unterhalb der Landesebene absolut Sinn macht, voranzugehen. Das können Sie am Klimapakt Flensburg und am Masterplan Klimaschutz für Flensburg sehen. Bereits 2008 haben sich Hauptakteure in Flensburg zusammengetan. Die haben damals unter dem Eindruck des IPCC-Berichts gesagt, bis 2050 machen wir Flensburg klimaneutral, ohne ein Bundesgesetz, ohne ein Landesklimagesetz, einfach aus der lokalen Initiative heraus.
Also und nicht mehr warten, nicht mehr nur warten, was oben passiert, sondern einfach zu gucken, wir fassen das an, also Verantwortlichen auch in den Kommunen oder in den Gemeinden.
Genau, und in den Unternehmen und auch in der Zivilgesellschaft. Also jeder Einzelne kann dazu beitragen, weil auf der lokalen Ebene wird es letztendlich entschieden. Und wir haben in Flensburg gezeigt, wie das geht. Wir sind mittlerweile bundesweit ein herausragendes Beispiel dafür. Es gibt viele Nachahmer, die fragen, wie macht ihr das in Flensburg? Und hier geht es darum, wirklich aus den verschiedensten Bereichen die Akteure zusammenzubringen und sagen, wie machen wir das hier lokal und wir sehen, wie das geht. Und es gibt sozusagen dort Planungen, die ganz klar zeigen, wie kommen wir bis 2050 in allen Bereichen Verkehr, Strom, Wärme, wirklich auf null Emissionen. Und das ist das Entscheidende, dass wir sozusagen das auch vor Ort machen mit den Einzelnen, die dann nicht mehr ohnmächtig davor stehen und sagen, die da oben tun ja nichts, sondern jeder Einzelne kann dazu seinen Beitrag leisten.
Herr Piepkraus, wenn Sie das so hören, was fällt Ihnen dazu ein?
Ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich ist eine Hallig ja so ein Mikrokosmos und man könnte denken, einfach dazu haben wir gar nichts zu sagen. Das macht auf der Hallig sogar sehr, sehr viel Sinn, denn sie haben dort jetzt eine, also ich will noch mal kleiner werden, eine Warf, da sind 4 Häuser drauf und wir haben 4 Heizungen. Also es würde totalen Sinn machen, dass wir hier einfach gemeinschaftliche Lösungen schaffen, um genau in diesem Bereich einfach weiter voranzukommen. Also deswegen, dass ich sag mal, die Halligen würden sowas wahnsinnig begrüßen. Allerdings, und jetzt ist natürlich als Bürgermeister ist es ganz klar, für null, das sind ja auch insgesamt, für null kriegen wir das nicht, sondern da brauchen wir Unterstützung oder brauchen Kommunen Unterstützung.
Dann gehe ich davon aus, dass er sich zumindest dafür stark macht, auch wenn er nicht seinen eigenen Geldbeutel oder den des Landes dafür aufmacht.
Ja, würde ich gerne, aber ich meine, das ist natürlich eine Zeit, wo viele große finanzielle Ansprüche auf das Land zulaufen. Deswegen müssen wir auf den Bund schauen. Da gibt es aber ganz gute Programme. Und wenn man die richtig abruft, dann können wir auch sozusagen den Landeshaushalt schon, warum soll das Geld nicht nach Schleswig-Holstein gehen, muss ja nicht nach, keine Ahnung, Bayern gehen.
Also was festzuhalten bleibt, ist tatsächlich, dass Klimaschutz zwar eine globale Aufgabe ist, aber durchaus Sinn macht, wenn er im Kleinen anfängt. Das gilt auch für andere insgesamt so, vor allem bei dem Autoverkehr und die Industrie. Die haben ja immer noch einen großen Anteil an CO2-Ausstoß. Und viele Leute fragen sich gerade aus diesem Grund, was kann ich tatsächlich vermeintlich als kleines Licht auch als Einzelner für ein besseres Klima tun? Und eine Antwort gibt die Ausgleichsagentur der Stiftung Naturschutz mit dem Kauf eines Moor-Futures-Zertifikates und die Einzelheiten dazu von Peter Bartelt.
Ein solches Moor-Futures-Zertifikat kostet 65 Euro. Das sind exakt die Kosten, die entstehen, um so viel Moorfläche zu renaturieren, dass eine Tonne CO2 gespeichert werden kann. Denn unsere Moore gelten als der CO2-Speicher schlechthin. Vorausgesetzt, man lässt sie in ihrem natürlichen Zustand, legt man sie trocken, so wie 80% unserer Moorflächen in Schleswig-Holstein funktioniert das Moor als CO2-Speicher nicht mehr. Trotzdem produziert jeder von uns täglich neues CO2 und Projektleiter Gerrit Wehrhahn von der Ausgleichsagentur erklärt wie.
Durch die Existenz in einem Industrieland wie Deutschland produziert man schon CO2-Emissionen, ohne dass man etwas dafür tut, indem man am öffentlichen Leben teil hat an der ganzen Infrastruktur. Dann entsteht ein Großteil der persönlichen CO2-Emissionen durch Heizen, durchs Autofahren, Flugreisen und so weiter, summiert sich das immer weiter auf.
Das variiert natürlich. Um herauszufinden, wie groß mein persönlicher CO2-Fußabdruck in der Atmosphäre ist, hilft der CO2-Rechner auf der Seite der Ausgleichsagentur. Beispiel: eine vierköpfige Familie, zwei Autos, normaler Haushalt, gleich 30 Tonnen CO2-Produktion pro Jahr. Wie viele Moor-Future-Zertifikate brauche ich, um das wieder auszugleichen?
Dann müssten Sie 30 Moor-Futures kaufen, denn ein Moor-Future entspricht genau einer Tonne CO2-Einsparung. Und der Vorteil bei diesem Projekt ist eben auch, dass man sich an einer Maßnahme beteiligt, die vor der eigenen Haustür passiert.
Es ist in etwa so wie bei der Beteiligung an einem Aktienfonds, nur dass die Rendite dieser Investition der Klimaschutz ist.
Robert Habeck, wie bewerten Sie dieses Projekt und was bedeutet das auch für die Renaturierung und Wiedervernässung von Mooren in Schleswig-Holstein?
Naja, wir haben es ja ins Leben gerufen, deswegen finde ich, das ist ein ganz gutes Projekt. Die Moore sind ein großer Treibhausgasemittent, wenn sie trockengelegt werden. Sie geben ja nicht nur CO2 frei, sondern auch jede Menge andere Treibhausgase, die häufig einen viel, viel höheren klimaschädlichen Faktor haben, Methan beispielsweise. Und wenn sie wieder vernässt werden, dann kriegt man nicht nur sehr, sehr wertvolle ökologische Biotope, sondern man tut auch was Gutes für den Klimaschutz. Es ist nur sehr teuer, man muss die Flächen erwerben, man muss Arbeiten machen, Dämme bauen, Dämme, Gräben aufstauen und so weiter. Und deswegen, wie immer, es scheitert ja am Geld. Deswegen ist dieses Modell, das wir aufgelegt haben, die More Futures, eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Jeder kann sich daran beteiligen, auch vielleicht mal ein paar größere Firmen, die da was Gutes tun wollen. Man kriegt eine fantastische Naturkulisse und wir schonen das Klima und leisten auch in der Landwirtschaft oder im landwirtschaftlichen Bereich einen Beitrag zum Klimaschutz.
Ist das wirklich nur eine Frage des Geldes oder ist das auch nur eine Frage der Denke? Ich denke gerade an bestimmte Moorregionen oder Milchviehhalter. Oder Milchviehhalter, die natürlich nicht so begeistert sind, wenn Moore wieder vernässt werden. Da müssen sie auch eine Überzeugungsarbeit machen.
Ja, das ist richtig. Das ist letztlich auf einer anderen Ebene der gleiche Konflikt, wie wenn man sich mit RWE oder mit Automobil anlegt. Wir haben eine sehr, sehr intensive Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. Viele Moore sind umgebrochen worden, schon vor ein paar Jahrzehnten. Also trockengelegt und dann umgebrochen worden. Und viele nasse Grünländereien drohen, umgebrochen zu werden. Ich habe vor 2 Jahren ein sogenanntes Dauergrünlanderhaltungsgesetz erlassen, das jedenfalls in den sensiblen Kulissen, den wenigen Moorstandorten, die wir noch heile haben, diesen Umbruch untersagt. Ja, das hat mir keinen Applaus auf Seiten der Landwirtschaft gegeben. Also natürlich ist es nicht nur eine Frage des Geldes, man kann das auch gesetzlich regeln, aber man muss den Kopf dafür auch hinhalten und manchmal auch ein paar Beulen mit nach Hause nehmen.
Ja. Soweit bis dahin. Und man muss ja sagen, also Klimaschutz geht uns alle an. Das haben wir auch gerade gehört. Wir können das auch im Kleinen machen. Und da finde ich, passt ja auch der nächste Musiktitel ganz gut dazu. Always on my mind von den Pet Shop Boys. Sie hören NDR 1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Beim Klimaschutz gibt es noch viel zu tun und die Zeit drängt. Darüber haben wir fast 2 Stunden jetzt diskutiert und auch vieles gehört. Eine große Rolle spielt mit Sicherheit der Ausstieg aus Kohle und Öl und der weitere Ausbau erneuerbarer Energien. Abschließend dann die Frage an unsere Experten. Was kann denn jeder Einzelne noch von uns tun, auch so im Alltag, Herr Hohmeier?
Ja, im Alltag kann der Einzelne sozusagen kurzfristig sehr viel tun, dass er sein Verhalten korrigiert. Ich sag mal, das fängt bei den Kavalierstarts an, die man einfach schlicht unterlässt. Oder auch bei den ausgeschalteten Beleuchtungsdingen oder bei der Wärme sagen, nicht überheizen. Aber mittelfristig kann vor allen Dingen jeder in die Technologien investieren, wenn er das nächste Mal einen Kühlschrank kauft, den A++-Kühlschrank kaufen, wenn er das nächste Mal die Hausfassade anfasst, die vernünftig Wärme dämmen, wenn er das nächste Mal ein Auto kauft, sagen ihm kein SUV zu kaufen, sondern ein vernünftiges Auto mit entsprechend niedrigem Verbrauch. Ja, da kann man,
wenn man da nicht veräppelt wird.
Selbst wenn sie veräppelt werden, hat so ein Golf Blue Motion immer noch einen sehr viel geringeren Ausstoß an CO2 als irgendein riesen SUV mit 3 Tonnen auf der Straße. Selbst dann ist es besser. Sie können es einfach am Gewicht sehen, was Sie brauchen. Und wenn Sie dann schauen, dass die Automobilindustrie demnächst sozusagen auch vernünftige Zahlen auf den Tisch legt, das wird schon kommen, dann kann jeder Einzelne sehr viel tun und er kann seinen Nachbarn davon überzeugen, dass er auch was tun kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
Herr Piepgras von Hallig-Hooge.
Ja, Herr Hohmeier hat ja schon eine ganze Menge genannt, beim Einkauf und so weiter, aber auch selbst im ganz normalen Leben, wenn ich an Urlaube denke, da kann ich natürlich auch etwas machen. Jetzt mache ich einen kleinen Werbeblock, im Grunde genommen auch Urlaub bei Nationalparkpartnern zu machen, die hier auch auf Umweltverträglichkeit achten. Ich glaube, es ist schon sehr viel Wissen auch in diesem Bereich einfach vorhanden. Man muss es bloß auch ein Stückchen umsetzen. Und jeder, der heute noch einen Kühlschrank kauft in Klasse B, sollte wirklich umdenken.
Ja, umdenken war das Stichwort, Herr Habeck. Ist denn überhaupt Klimaschutz, Klimawandel bei den Leuten dann doch schon so weit angekommen, dass es etwas leichter geworden ist?
Das glaube ich fest. Und die Reaktion auf Paris, die Euphorie, würde ich mal fast sagen, die da jetzt ausgebrochen ist, die habe ich seit Jahren so nicht erlebt. Man kann vieles im Privaten, im Einzelnen tun, aber letztlich glaube ich, dass wir als Bürger gefragt sind. Das heißt, wir sind als Konsumenten häufig, ich bin ja auch Landwirtschaftsminister, mit lauter Widersprüchen konfrontiert. Wir wollen eigentlich eine ganz andere Tierhaltungsform und kaufen trotzdem einfach ein, weil wir hungrig sind und genervt und gestresst und vielleicht auch ein bisschen geizig. Und trotzdem würden wir uns immer dafür entscheiden, das Richtige zu tun, und das können wir als Bürger auch. Wir müssen die Politiker, also mich, Leute müssen mich dazu zwingen, den Mut nicht zu verlieren, und tretet mir ruhig in den Hintern und den anderen auch gerne. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es politisch lösen. Nicht alleine nur im privaten Verbrauch. Vorbilder gerne, aber nicht die Politiker und die Entscheidungsträger aus der Pflicht entlassen.
Das heißt, Sie sind auch bereit, Ihre Kollegen ganz gerade auch im Wirtschaftsressort dann auch ihrerseits wieder in den Hintern zu treten.
So gut ich das kann, will ich das gerne probieren.
Und das war sie dann, unsere heutige Sendung zur Sache zum Thema Klimaschutz. Wie geht es weiter nach den Beschlüssen von Paris? Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank auch an meine Gäste hier im Studio, an Umweltminister Habeck, an Professor Olaf Hohmeier und an den Bürgermeister der Hallig-Hooge, Matthias Piepgras. Wenn Sie unsere komplette Sendung noch einmal in Ruhe nachhören wollen, dann können Sie den Podcast im Internet downloaden, aber auch sonst finden Sie alle Informationen rund um die Zur-Sache-Sendung im Netz, und zwar unter ndr.de/sh.